Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen wird, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, und auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Lieber Vater im Himmel, das ist dein Wort für uns an diesem Morgen. Herr, lass uns hören jetzt, was du uns zu sagen hast. Amen. Der Prophet Jesaja, er stimmt ein Lied an. Aber was für ein Lied singt er? Was für ein Genre ist dieses Lied? Was meinen Sie? Das Lied, das Jesaja vorträgt, ist zunächst einmal ein Liebeslied. Ja, ein Liebeslied. Jesaja besingt in diesem Lied, in dieser Ballade Gottes Liebe. Jesaja stellt Gott als den großen Liebhaber vor. Das zeigt die Wortwahl. Der Weinberg ist in den poetischen Texten des Alten Testaments häufig ein Bild für die Braut. Eine bildhafte Umschreibung für die Geliebte, vor allem im Buch Hohelied. Da beschreibt Salomo die Liebesbeziehung zwischen ihm und seiner Braut an vielen Stellen mit den Begriffen Weinberg und Freund. Salomo ist der Freund und seine Braut der Weinberg. Wenn Jesaja also mit den Worten beginnt, wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg, dann war den Zuhörern klar, jetzt folgt ein Liebeslied. Und in seiner Ballade erzählt Jesaja dann ja auch die liebevolle Fürsorge. Die liebevolle Fürsorge eines Weinbergbesitzers, eben im übertragenen Sinn, in Form eines Gleichnisses. Da ist sein Freund, und dieser Freund, er besitzt einen Weinberg in bester Lage, an einem sonnigen, fruchtbaren Hang gelegen, und schon die Spitzenlage garantiert und verheißt ja beste Ernte. Doch der Weinbergbesitzer setzt sich jetzt nicht einfach in den Schatten und dreht Däumchen. Nein, gewissenhaft kümmert er sich um seinen Weinberg, er macht sich an die Arbeit, er tut, was er kann, damit seine Trauben die besten Bedingungen haben, um zu reifen, zu wachsen. Er gräbt den Boden um, er entfernt die Steine, zieht eine Hecke um das Grundstück. Die wilden Tiere sollen ferngehalten werden, sodass sie nicht die Trauben abfressen und den Weinberg zertrampeln. Er reißt sogar die alten Weinstücke heraus und bepflanzt den Weinberg mit noch besseren, noch edleren Reben. Gründlich hackt er den Boden um, beschneidet die Reben. Er baut sogar einen Turm zum Schutz für den Weinberg. Und zu guter Letzt hebt er auch noch eine Kelter aus. Die Trauben sollen nicht erst lange transportiert werden müssen. Nein, er will sie gleich hier im Weinberg pressen und zu edlem Wein verarbeiten. Und jedem, der Jesaja jetzt so singen hört, dem ist klar, mehr kann ein Weinbergbesitzer nicht tun. Besser kann niemand seinen Weinberg hegen und pflegen. Mehr geht nicht. Dieser Besitzer, er investiert seine ganze Erfahrung, sein ganzes Können, seine ganze Liebe. Soweit Jesajas Lied über die Liebe seines Freundes zu seiner Braut. Was die Zuhörer aber jetzt nach der ersten Strophe noch nicht ahnen, was sie aber bald überrascht feststellen werden: Jesaja besingt hier nicht irgendeine Liebe. Nein, er spricht von ihnen, seine Zuhörer. Sie sind die Braut Israel und sein Freund, der Liebhaber, das ist ihr Gott. Jesajas Ballade erzählt von Gottes Liebe zu seinem Volk, zu seinem auserwählten Volk. Denn zur Zeit Jesajas, da war der Weinberg auch schon längst ein Bild für Israel geworden. Denken Sie an den Psalm, den wir gerade miteinander gebetet haben. Gott selbst ist dieser große Liebhaber und er wählte aus all den vielen Völkern dieser Welt, ausgerechnet dieses kleine Volk Israel, wandte sich in besonderer Weise den Menschen zu. Liebevoll kümmerte er sich um Israel, umhüllte es mit seinen Wohltaten. Wie der Weinbergbesitzer sein Grundstück durch Hecke und Turm schützte, so schützte auch Gott sein Volk. Er gab ihm seine guten Lebensordnungen. Wie der Weinbauer seinen Weinberg beackerte, so wohnte Gott unter seinem Volk und beackerte es geradezu, gewährte ihm immer wieder seine Vergebung. Darum stand der Tempel in Jerusalem und immer wieder sandte er seine Propheten, die wie Wächter auf den Stadtmauern standen, um vor äußeren und inneren Feinden zu warnen. Und wie oft hatte Gott nicht selbst rettend und helfend eingegriffen, die Not gewendet? Israel empfing bis auf den heutigen Tag unendlich viel Gutes von seinem Gott. All das klingt in diesem Lied an, das Jesaja singt. Israel ist Gottes geliebtes Volk. Und wenn wir heute als Gemeinde Jesu diesen Text hören, dann sind wir mit hineingenommen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der gehört zu diesem Weinberg. Gottes Liebe und Fürsorge, sie gilt auch uns. Wie viel Gutes hat unser Gott uns getan, uns seinen geliebten Kindern. Doch jetzt wechselt Jesajas Lied plötzlich die Tonlage. Von jetzt auf nachher wird aus der Liebe enttäuschte Liebe. Jesaja besingt die Enttäuschung, die Gott erleben musste. Das ist das Zweite. Jesaja besingt die Enttäuschung, die Gott mit seinem Volk erleben musste. Trotz der vorzüglichen Lage des Weinbergs, trotz des unermüdlichen Einsatzes seines Besitzers, obwohl er aufgeboten hatte, was er nur aufbieten konnte, und wahrlich keine Mühen und keine Kosten scheute. Die edlen Reben brachten lediglich Faulbeeren hervor. Faule Beeren. Die Enttäuschung des Weinbergbesitzers rührt also nicht nur daher, dass er weniger Trauben erntet als erwartet. Den gelesenen Trauben mangelt es auch nicht nur mehr oder weniger an Qualität. Nein, da hängen faule Beeren, gänzlich unbrauchbare Frucht, die er nur noch auf die Miste werfen kann. Aber das heißt dann doch, hätte er die Beeren einfach wachsen lassen, ohne etwas zu tun, es hätte auch nicht schlechter werden können. Selbst ein Wildwuchs hätte dieses Ergebnis getoppt. als diese Reben sich leisteten, das war doch Produktionsverweigerung, wie es ein Ausleger nennt. Produktionsverweigerung. Aber das gibt es doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Und so wird aus dem Liebeslied ein Lied über die Untreue der Geliebten. Ein Lied über die Untreue des Gottesvolkes. Und auch dieser Teil der Geschichte spiegelt jetzt die Geschichte des Gottesvolkes wider. Es ist erschütternd, im Alten Testament nachzulesen, wie oft die Menschen ihren Gott enttäuschten, wie das Volk fortwährend geistlichen Ehebruch beging, sich anderen Göttern und Mächten in die Arme warf. Die Folge davon waren dann auch soziale und gesellschaftliche Missstände, die in Israel wüteten. Jesaja nennt sie deutlich beim Namen. Gott wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Gott wartete auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Gottes Liebe zu seinem Volk, sie hätte doch Früchte tragen müssen, zuallererst darin, dass die Menschen ihn auch liebten, ihn für seine Liebe ehrten, für seine Wohltaten, ihm dankten. Und damit verbunden eine zweite Reaktion, die Nächstenliebe, das entsprechende Verhalten der Menschen untereinander. Jesaja spricht von Recht und Gerechtigkeit und meint damit, dass der Starke auf den Schwachen Rücksicht nimmt. Es sollte doch klar sein, wer genug hatte, der sollte auch an den denken, der nicht so viel hatte und ihm etwas davon abgeben. Da sollte keiner sozial auf der Strecke bleiben. Hilfeschreie, wenn sie schon notwendig waren, sollten doch nicht ungehört verhallen. Doch stattdessen entdeckt Gott überall einen ausgeprägten Egoismus. Jeder schaut, wie er sein eigenes Schäfchen ins Trockene bringen konnte, ohne Rücksicht auf Verluste. An dieser Stelle ist es jetzt aber für uns leicht, über die Zustände damals in Israel am Ende des 8. Jahrhunderts zu sprechen. Wie empfinden Sie unsere Situation heute? Besteht bei uns heute an dieser Stelle Handlungsbedarf? Könnte Gottes Wort auch uns hier auf der Hänselzhöhe gelten? Wo müsste unter uns Recht und Gerechtigkeit, die Sorge umeinander und füreinander, wo müssten wir das noch einmal ganz neu auf die Tagesordnung setzen, sodass es nicht auch einmal über uns heißt, Gott wartete auf Rechtsspruch, aber siehe, da war Rechtsbruch. Gott wartete auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Nehmen wir doch diese Frage mit. Kommen wir miteinander darüber ins Gespräch, trotz der Kontaktverbote. In Israel, da mischte sich unter die Hilfeschreie der Benachteiligten die Anklage Gottes. Damit sind wir beim dritten zu unserem Text. Jesaja kündigt in seinem Lied Gottes Gericht an. Eben noch besang Jesaja die liebevolle Fürsorge. Eben besang Jesaja noch die liebevolle Fürsorge des Weinbergbesitzers, seinen unermüdlichen Einsatz. Was jetzt kommt, was jetzt folgt, das ist das genaue Gegenteil. Der Eigentümer entscheidet sich, die Hecke niederzureißen. Sein Weinberg ist jetzt offen, steht den wilden Tieren offen, die alles abfressen können und niedertrampeln. Ohne die Mauer ist er schutzlos, der Zerstörung ausgeliefert. Gott gibt sein geliebtes Eigentum preis. Doch Gott will noch einen Schritt weitergehen. Einen Talabsturz, wird den Weinberg zerstören. Was Jesaja hier in Vers 6 besingt, das erlebte ich in meiner Jugendzeit. Ganz in der Nähe von Tübingen, wo ich aufgewachsen bin, da rutschte 1983 ein riesiger Berghang ab am Rande der Schwäbischen Alb. 4 Millionen Kubikmeter Erde und Geröll stürzten in die Tiefe und rissen alles mit sich. Die Kulturlandschaft wurde zerstört. Über Jahre hinweg sah man noch von Weitem das braugraue Geröll. Aber im Laufe der Jahre, da passierte noch etwas anderes. Da mutierte diese Steinwüste aus Rutschgeröll zu einem natürlichen Biotop. Die Natur bildete sich zurück. Die Natur holte sich zurück, was der Mensch ihr entrissen hatte. Genau dasselbe kündigt Gott seinem Volk an. Gott gibt seinen geliebten Besitz der Natur zurück. Sein gepflegter Weinberg wird gerade wieder zur Wildnis zurückgebaut. Und da er ihm den Regen versagen wird, wird er zur öden Wüste, in der Disteln und Dornen wuchern. Damit ist vollends klar, der Weinberg, er ist für immer zerstört, vernichtet. Wenn das Volk seinen Gott los sein will, weil es anderen Göttern nachjagt und Gerecht und Gerechtigkeit mit den Füßen tritt und einander verweigert, dann wird es am Ende so dastehen ohne Gott. Unser Text, er ist einer der schärfsten Gerichtsankündigungen im Alten Testament. Gottes Gericht. Es wird hart und umfassend sein. Zugleich aber spüren wir auch, wie Gott bei alledem, wie ihm geradezu das Herz bricht. Gottes Liebe zu seinem Volk ist nicht verflogen. Israel bleibt Gottes Weinberg, an dem sein Herz hängt. Wörtlich seine Liebespflanzung. So bleibt Jesajas Lied bis zum Schluss ein Liebeslied, auch wenn aus ihm Gottes Enttäuschung und Gottes Gericht spricht. Ob dieses Gericht für Israel das Ende bedeutet? Ob Gott noch Hoffnung auf Veränderung zum Guten hegt? Es bleibt in diesem Text offen. Noch kündigt Jesaja nur Gottes Absicht an. Er zeigt auf. Er muss aufzeigen, was Gott zu tun beabsichtigt. So lässt dieses Lied dann aber auch Raum für Hoffnung und für Umkehr. Damit sind wir beim Letzten. Das Lied verweist uns an die anderen Texte, an die andere Verkündigung des Propheten. Jesajas weitere Verkündigung beantwortet dann auch diese Frage. Jesaja darf seinem Volk inmitten des Gerichts einen Lichtstreifen am Horizont aufzeigen. Es gibt für Israel Rettung und Hoffnung jenseits des Gerichts. Gegen Ende des Jesaja-Buches in Kapitel 55, da finden wir einen Text mit ganz erstaunlichen Parallelen zu unserem Text, jetzt aber ins Positive gewendet. In Jesaja 55, da spricht Gott durch seinen Propheten, Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt der Herr die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Sämann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zurück zu mir, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelingt ihm. Voll Freude werdet ihr aus Babylon fortziehen und euch und wohlbehalten nach Hause gebracht werden. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, wenn sie euch sehen. Die Bäume in der Steppe, sie klatschen in die Hände. Statt Dornsträuchern wachsen dort Kiefern und statt Brennnesseln Myrtenbüsche. Das alles geschieht zur Ehre des Herrn. Er setzt ein unvergängliches Zeichen, das niemals ausgelöscht wird. Für Israel gibt es Zukunft durch das Gericht und jenseits des Gerichts. Gott richtet sein Volk, aber er vernichtet es nicht. Er schenkt einen Neuanfang. Der Grund, Gott bricht es das Herz über seinem Gericht. In seinem Herzen, da vollzieht sich geradezu ein Umsturz mit Macht, ist Gottes Reue in Brand. So lesen wir bei zwei anderen Propheten, die in derselben Zeit wie Jesaja wirkten, bei Hosea und Joel. Weil Gottes Reue in Brand ist, kann Gott seinen glühenden Zorn, sein glühendes Gericht nicht vollstrecken. Beide Kräfte brennen wie Feuer in ihm. Der Zorn, wenn schwere Schuld geschieht, die Reue als Gegenkraft zum Zorn. Gottes Reue, sie lässt Gottes Herz umstürzen. Ohne sie wäre Israel verloren. Ja, Israel muss das Gericht ertragen, aber Gott vernichtet sein Volk, das er immer noch aus tiefstem Herzen liebt, nicht. Sein Gericht ist darum nicht definitiv. Gottes Reue, sie ermöglicht einen Neuanfang. Sie gibt Raum zur Umkehr. Im Neuen Testament lesen wir dann, wie weit Gottes Reue reicht. Er schickt seinen geliebten Sohn und stellt den unters Gericht. Jesus leidet die totale Vernichtung, die Jesaja ankündigt. Er stirbt den Tod des Gottlosen. Nur so kann die Macht der Sünde und der Gottlosigkeit gebrochen werden. Nur so können Recht und Gerechtigkeit wiederhergestellt werden. Durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes erneuert und heilt Gott seinen Weinberg, macht ihn fruchtbar. Jesus stellt sich darum selbst als der wahre Weinstock vor. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Jesus selbst ist der edle Weinstock. Jeder, der an Jesus glaubt, wird zu einer Rebe, die Frucht bringt, zu einer der edlen Reben, von denen schon Jesaja singt, die unter der liebevollen Fürsorge Gottes stehen und die Gott reinigt, sodass sie Frucht bringt. Nein, an Jesus, da gibt es keine faulen Reben, die keine Verheißung, die keine Trauben tragen, die keine Früchte bringen. Doch Jesus zeigt mit seinem Bild vom Weinstock und den Reben noch ein zweites auf. Keine Rebe, die dann ihm wächst, die bleibt allein. Keine Rebe existiert nur für sich selber am Weinstock Jesus. Neben uns und mit uns sind die vielen anderen Reben des Weinstocks Jesus. Wenn Sie und ich einzelne Reben an dem Weinstock Jesus sind, wenn wir auf die Verbindung mit Jesus angewiesen sind und davon leben, dass wir an ihm bleiben, so wie es Jesus selber sagt, dann bindet uns unser Bleiben an Jesus mit den anderen Reben zusammen, die ebenfalls an Jesus, dem Weinstock, wachsen. Dann sind wir gemeinsam Teil des Weinstocks, der Frucht bringt. Und darum schließt Jesus dann auch sein Lied vom Weinberg, sein Gleichnis vom Weinberg, mit der energischen Neuformulierung des Liebesgebots. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch liebe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Sie merken es, Jesus ist hier ganz auf der Linie des Weinberglieds aus Jesaja 5. Nein, es gibt keine Zugehörigkeit zu Gott und zum Gottesvolk ohne ein entsprechendes Verhalten auf der menschlichen Seite, auf der menschlichen Ebene, damals wie heute nicht. Nur eines, das ist anders im Vergleich zu den Zeiten Jesajas. Wer zu Jesus Christus als dem Weinstock gehört, der erfährt Gottes Liebe noch einmal viel mächtiger. Der erfährt das Liebesgebot nicht nur als Anspruch, sondern auch als inneren Antrieb. Der ist angeschlossen an die Kraftquelle, an Jesus Christus. Und so lädt uns unser Gotteswort heute Morgen ein zu Jesus, in seine Gegenwart, dass wir zu ihm kommen im Gebet und ihn bitten: Herr, erfülle du mich ganz neu mit deiner Liebe. Mache du mich zu einer fruchtbaren Rebe an deinem Weinstock, an dir. Lass mich nicht nur auf mich selber sehen, auf das, was mir dient und mir hilft. Öffne du mir die Augen und das Herz für die Menschen, mit denen ich zusammen bin, denen ich begegne, sodass ich sehe und erkenne, wo ich helfen kann. Gib mir Liebe ins Herz und mach mich zu einem Werkzeug deiner Liebe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.